Wie versprochen folgt heute der Teil 2 zum Thema Ernährung.
Aber lasst uns nicht zu viel quatschen. Wir gehen direkt in die Folge rein und hören Jörn jetzt nochmal ganz genau zu. Viel Spaß. Da machen wir im Prinzip auch ein ganz, ganz neues Fass schon wieder auf. Wenn wir über Blutzucker reden, dann reden wir in dem Zusammenhang ja auch über Insulin. Und ganz entfernt davon irgendwann über Diabetes, was dann noch mit reinrauscht, da würde ich gerne das Feld Zucker mal mit dir aufmachen. Ja? Heiß diskutiert, super kontrovers. Und jetzt sieht man ganz, ganz häufig im Leistungssport, weil du es ja auch schon eben gesagt hast, dass Leute ihre Kohlenhydratspeicher auffüllen mit Einfachzuckern. Zum Beispiel die Radsportler, die dann extrem viel Schokomilch trinken oder sowas. Oder ein Matt Fraser, der nach seinem Training Cola trinkt oder irgendwie sowas. Wie siehst du Zucker? Und einmal in Bezug auf Performance und im zweiten Gang dann auf die Gesundheit oder vielleicht sogar Schritt Diabetes.
Ja, es ist, glaube ich, genauso wie du gesagt hast, ist ein sehr, sehr kontroverses Thema und ein Nährstoff, der ziemlich fehlverstanden ist eigentlich, weil letzten Endes werden alle Kohlenhydrate zu Zucker abgebaut. Also man redet immer nur von Zucker, aber letzten Endes biochemisch sind eigentlich alle Kohlenhydrate aus Zucker zusammengesetzt. Das heißt, wenn man eigentlich den Zucker verteufeln müsste, dann müsste man theoretisch schon komplett alle Kohlenhydrate verteufeln.
Machen ja viele.
Das machen viele, genau aus diesem Grund. Wie bei vielen Sachen in der Ernährung, ich fange vielleicht erstmal kurz bei der Gesundheit an, ist die Dosis macht das Gift. Das heißt, der Körper, wenn wir jetzt keinen Sport machen, braucht, die haben wir ja schon vorher angesprochen, sind die Kohlenhydrate eben nicht essentiell und kommt eben ab einem bestimmten Grad mit einer sehr hohen Kohlenhydratzufuhr in Form von Zucker. Das heißt, die schnell verstoffwechselt werden, die keine Ballaststoffe haben, die gegebenenfalls die Insulinausschüttung ein bisschen senken würden, die Glukoselevel stabilisieren würden, das alles fehlt eben bei diesem freien Zucker, dann kann sich das gegebenenfalls auch negativ auf die Gesundheit auswirken. Aber man muss da eben ganz, ganz, ganz wichtige Unterscheidung machen zwischen einer Person, die sich fast gar nicht bewegt, und einem Sportler bzw. einem Leistungssportler. Ich werfe jetzt mal das Wort Insulinsensitivität in den Raum. Das heißt, oder damit ist gemeint, wenn wir ja ein zuckerhaltiges Lebensmittel eingenommen haben, dann steigt zunächst mal, wird das abgebaut in der Verdauung, wird zu Glukose abgebaut, landet dann in Form von diesen Zuckermolekülen im Blutkreislauf und wird von da aus halt, wie gesagt, zu den einzelnen Zellen transportiert. Und dort brauchen wir dann das Insulin, um diesen Zucker in diese Zellen rein zu transportieren. Und die Insulinsensitivität bezieht sich darauf, dass wir dieses Hormon eben oder mehr oder weniger von diesem Hormon brauchen, um dieselbe Menge Zucker in die Zelle zu transportieren.
Okay, also wir brauchen immer mehr Insulin.
Genau, und wenn wir jetzt quasi von dem Diabetes, also von dem Diabetes 2 reden, dann haben wir eine sehr schlechte Insulinsensitivität. Das heißt, um normale Mengen Zucker, die vielleicht für den Sportler total ohne Probleme verstoffwechselt werden können, braucht der Diabetes 2 Mensch oder die Vorstufe davon eben sehr, sehr viel Insulin, um quasi den Blutzucker nach wie vor einigermaßen zu stabilisieren zu können.
Um den Bedarf zu decken im Grunde.
Ja, genau. Also beim Blutzuckerspiegel ist es tatsächlich so, dass es, wenn man den nicht in einem bestimmten Rahmen halten kann, das heißt, der nach oben oder droht zu sehr nach oben zu steigen, weil das Insulin nicht mehr die Fähigkeit hat, ausreichend Glukose aus dem Blutkreislauf in die Zellen zu transportieren, dann ist das Ganze tatsächlich toxisch und kann sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Deswegen gibt es unter anderem eben auch bei den Diabetikern, wenn das unbehandelt ist, sehr, sehr gefährliche Nebenwirkungen. Also einmal die Erklärung und die Ausholung, dass es einen sehr, sehr großen Unterschied gibt bei Menschen, die sich nicht bewegen und jetzt bei Sportlern. Und deswegen habe ich das Wort Insulinsensitivität in den Raum geworfen. Denn Sport hat eine sehr, sehr positive Auswirkung auf die Insulinsensitivität und verbessert diese sehr, sehr stark. Und genau aus diesem Grund können Sportler auch ohne Probleme, was die gesundheitlichen Auswirkungen angeht, deutlich höhere Mengen an Kohlenhydraten und Zucker zu sich nehmen. Einfach, weil die Zellen aufgrund des Sportes dadurch deutlich besser damit zurechtkommen. Ja, also das einmal vielleicht so als relativ einfache, verständliche Erklärung zur Unterscheidung zwischen Menschen, die nicht sportlich sind und Menschen, die Sport machen. Man muss, um diesen Effekt der verbesserten Insulinsensitivität vom Sport zu haben, absolut kein Leistungssportler sein. Sondern wir reden wirklich schon davon, selbst spazieren gehen hat positive Effekte auf die Insulinsensitivität. Also eigentlich allgemein Bewegung. Und jetzt vielleicht nochmal, um das Fass nochmal, das ist ja nicht groß genug, nochmal ein paar andere Sachen dazu zu werfen. Ich glaube, einer der größten Fehleinschätzungen zu Diabetes 2 ist, dass es nur durch einen zu hohen Zuckerkonsum hervorgerufen wird. Dabei ist das eigentlich größte Problem nicht die Zuckerzufuhr, sondern das Übergewicht selber. Denn wenn wir ein starkes Übergewicht haben, was mit dem sogenannten viszeralen Fettgewebe dann einhergeht, dann wird von diesem viszeralen Fettgewebe werden entzündungsfördernde Botenstoffe, sogenannte Zytokine, ausgeschüttet, die eben diese Bauchspeicheldrüse quasi angreifen und eben das, was ich eben beschrieben habe, nämlich diese verschlechterte Insulinresistenz, begünstigen. Und dafür brauchen wir gar nicht immer nur viele Kohlenhydrate und Zucker, sondern da reicht es aus, selbst wenn jetzt jemand eine ketogene Ernährung macht, aber übergewichtig ist, dann hat er eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit eine schlechte Insulinsensitivität und hat wahrscheinlich auch eine Vorstufung von Diabetes 2 oder sogar schon Diabetes 2. Und das ist, wie gesagt, einmal zur Erklärung vielleicht noch dazu. Natürlich kann Zucker dazu beitragen, dann ein hoher Zuckerkonsum ist aber nicht zwangsläufig der Fall, dass ein hoher Zuckerkonsum zu Diabetes 2 führt, sondern vielmehr das Risiko erhöhtes Körpergewicht, wo natürlich bei dem Otto-Normalverbraucher, der jetzt kein großartig Sport macht, ein hoher Zuckerkonsum auch zu beitragen kann, keine Frage.
Wie ist es bei unterschiedlichen Mahlzeiten? Also wenn ich jetzt mehr Fette in der Mahlzeit insgesamt oder mehr Eiweiße zu mir nehme als Kohlenhydrate, verändert sich da der Insulinspiegel? Also abhängig davon, welche Makronährstoffe ich zu mir nehme überwiegend?
Ja. Also bei den Fetten kann man relativ kurz und knackig sagen, da wird einfach kein Insulin ausgestoßen und mehr gibt es dazu eigentlich noch gar nicht zu sagen. Bei den Eiweißen ist es relativ spannend, das wissen viele nicht, dass die Aminosäuren oder bei der Zufuhr von Aminosäuren eben auch Insulin ausgestoßen wird. Und zwar gar nicht ganz so wenig. Das heißt, wenn wir einen Proteinshake zu uns nehmen, dann haben wir einen Insulinausstoß, der von der Menge ähnlich hoch ist wie von einer kompletten kohlenhydratreichen Mahlzeit. Da gibt es tatsächlich dann auch Ernährungswissenschaftler, nicht, dass ich mit denen übereinstimme, aber die tatsächlich deswegen sagen, wenn man Diabetes hat, dann sollte man sein Eiweiß reduzieren. Die gehen so weit und sagen, wir müssen alles daran tun, dass wir unseren Insulinlevel irgendwie runterkriegen, deswegen sollten sie auch ihren Eiweißkonsum eingrenzen. Ich sehe das ein bisschen anders, da gibt es relativ gute Evidenz, dass Eiweiß eben sehr, sehr wichtig ist, einfach generell, um das Körpergewicht zu reduzieren. Und das, habe ich ja eben schon gesagt, ist der wichtigste Faktor bei Diabetes 2. Und so eben indirekt einen positiven Effekt auch auf den Krankheitsverlauf von Diabetes 2 hat. Also der Aussage würde ich jetzt nicht übereinstimmen. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu wissen, dass Eiweiß auch einen relativ hohen Insulinausstoß hat. Und das ist, um vielleicht nochmal einen Zusatz zu sagen, der nicht direkt mit Diabetes einhergeht, auch spannend oder der Grund, warum wir nicht zwangsläufig nach dem Training, nach dem Krafttraining Kohlenhydrate zu uns nehmen müssen. Weil wir auch, wenn wir nur Eiweiß zu uns nehmen, einen relativ hohen Insulinausstoß haben und dadurch quasi diesen, ich sag jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, dieses anabole Milieu quasi optimieren, ohne dass wir die Kohlenhydrate zu uns genommen haben. Wenn wir sowas wie CrossFit machen, dann, wie gesagt, dann kommt das Ganze mit den Glykogenspeichern wieder ins Spiel, dann sieht das anders aus. Aber rein für den Muskelaufbau brauchen wir nach dem Training keine Kohlenhydrate.
Okay, das heißt, in Abhängigkeit jetzt von dem, was die Zielstellung ist, wenn man wirklich ins Fitnessstudio geht und Hypertrophietraining macht, dann würde auch der Eiweißshake einfach reichen. Und wenn man aber für die nächste CrossFit-Session dann wieder bereit sein will, dann macht es durchaus Sinn, kurzkettige Kohlenhydrate mit in den Shake zu packen in Form von Maltodextrin oder einer Banane oder sowas.
Ganz genau. Inwieweit das Ganze jetzt bei den Kohlenhydraten kurzkettig sein muss, das hängt ein bisschen vom Trainingsvolumen etc. dann ab. Also wenn man jetzt nur einmal am Tag trainiert, dann reicht das vollkommen aus, wenn man auch komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt. Das muss auch nicht mal in Form von Pulverform sein, sondern wenn man könnte zum Beispiel genauso gut einfach einen reinen Proteinshake nach dem Training zu sich nehmen, nach Hause fahren und nochmal eine kohlenhydratreiche Mahlzeit essen. Also das muss nicht das Ganze immer in Pulverform und Supplementierungsform sein. Das Ganze kann bei einem normalen Trainingspensum definitiv auch über die normale Ernährung gedeckt sein. Wenn man jetzt einen Athlet hat, der zweimal am Tag trainiert, dann wird es also relativ schwierig, oder dann sollte man in der Regel zumindest nach der ersten Trainingseinheit Maltodextrin oder Dextrose zu sich nehmen, einfach weil es schneller verstoffwechselt wird und man dadurch sicher gehen kann, dass die Glykogenspeicher besser gefüllt sind bei der zweiten Einheit, als man da hinten angeht, beziehungsweise manchmal ist auch einfach der zeitliche Abstand nicht groß genug, als dass komplexe Kohlenhydrate komplett verdaut werden. Also
gehst du in die zweite Einheit mit einem vollen Bauch quasi, ne?
Genau, wenn du da jetzt 300 Gramm Kartoffeln hier reingehauen hast, ja, dann hast du halt auch keinen Bock irgendwie einen Workout zu machen mit Burpees over the bar oder so, oder keine Ahnung, kommst dann halt wahrscheinlich dann doch wieder hoch.
Was sagst du zu der Aussage, dass, um nochmal auf Insulin zurückzukommen jetzt, dass sehr häufige Peaks innerhalb des Tages eher schlecht sind? Also, dass wenn ich jetzt oft diesen Insulinpeak durch meine Mahlzeit nach oben treibe, dass das sich negativ und auch das Risiko nachher erhöht, dann auch an Diabetes zu erleiden.
Ist nicht schlimm, solange wir mit diesen Insulinpeaks relativ effektiv die Glucose in die Zellen transportieren können. Problematisch wird es, wenn wir, um den Blutzuckerspiegel normal halten zu müssen, immer mehr und immer mehr Insulin ausstoßen müssen. Das hat dann aber weniger mit der Mahlzeit per se zu tun, sondern mit der Funktion der Bauchspeicheldrüse und wie intakt die ganze ist und wie effektiv der Körper den Blutzuckerspiegel allgemein regulieren kann. Wenn wir gesund sind, dann können wir auch 8 kohlenhydratreiche Mahlzeiten am Tag ohne Probleme wegstellen.
Okay, verstehe. Weil das war immer noch so ein Ding, was ich früher auch in der Ausbildung noch so mitgelernt habe, dass man versuchen soll, möglichst wenig diesen Peak nach oben zu treiben über den Tag, sondern dann vielleicht lieber an den Mahlzeiten explizit, aber jetzt nicht durchgehend, wenn man jetzt mal so einen Snack oder so gerade zu sich nimmt, der in der Regel dann doch irgendwie protein- oder kohlenhydratreich ist und man damit eben dann immer wieder diesen Anstieg auslöst. Aber wenn du sagst, hey, wenn alles so läuft, wie es soll, gerade mit der Bauchspeicheldrüse, dann ist das kein Problem. Das ist gut zu wissen.
Genau, also die Insulinpeaks selber sind gar kein Problem. Was problematisch sein kann, sind sowohl nach unten als auch oben Ausreicher beim Blutzuckerspiegel selber. Und da gibt es dann manchmal den Fall, dass quasi die sogenannte Gap quasi gibt, also einen kleinen zeitlichen Abstand, wo die Abstimmung zwischen Insulin und Blutzuckertransport nicht ganz optimal ist. Das heißt, wir haben erst einen leicht erhöhten Blutzuckerspiegel, weil die Glucose in den Blut gekommen ist. Dann reagiert der Körper, schüttet Insulin aus, damit die Glucose in die Zellen transportiert wird. Und dann kann es im Einzelfall sein, dass wir danach zu einem kurzzeitigen Abfall des Blutzuckerspiegels unter den normalen oder Idealverwert kommt. Und das ist das, worauf die meisten Leute anspielen. Das kann dann auch sein, dass man sich dann dadurch halt also ein bisschen müde und träge fühlt. Das ist allerdings sehr, sehr individuell. Das weiß man auch mittlerweile, dass Menschen sehr individuell auf unterschiedliche Lebensmittel reagieren. Also es gibt ja vielen Sportlern wird der Begriff glykämischer Index oder glykämische Last auch ein Begriff sein. Da weiß man mittlerweile, dass diese Durchschnittswerte, so ist das nun mal halt in Studien und in der Wissenschaft, dass die Werte, die man ermittelt hat, in der Regel Durchschnittswerte sind, dass die eigentlich überhaupt nicht aussagefähig sind, weil der eine bei der gleichen Menge Kohlenhydrate von Kartoffeln einen super stabilen Blutzuckerspiegel hat und beim nächsten geht er in den Keller. Und das ist super schwierig vorherzusagen. Und in der Praxis lässt sich das quasi zusammenfassen mit, ja, hör auf deinen Körper, guck, was dir gut tut und gut ist.
Das macht es ja auch deutlich einfacher. Pass auf, Jörn, an der Stelle vielleicht, um dieses ganze Thema Zucker nochmal abzuschließen, dass wir das einmal in die Kiste packen können und jeder eigentlich dazu Bescheid weiß. Du hast gesagt, die Dosis macht das Gift und ganz offensichtlich bei einem Profisportler, der mehr Zucker dann auch zur Verfügung gestellt braucht für seine Leistung, die er bringen muss, der verträgt mehr. Bei jemandem, der sich körperlich sich sehr wenig bewegt, heißt es aber im Umkehrschluss, der sollte vielleicht nicht ganz so viel Zucker zuführen. Wäre es da eine gute Strategie, hin und wieder, wenn jetzt jemand zum Beispiel von der Cola total abhängig ist, lieber die Coke Zero zu nehmen und Süßungsmittel zu verwenden?
Um es kurz abzukürzen, ja, so einfach. Ja.
Okay.
Ja, es gibt viele Mythen rund um Süßstoffe, dass sie sich negativ auswirken. Könnt ihr sonst auch gerne mal bei mir auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen, habe ich auch mal ein oder zwei Posts zugemacht. Will ich sonst gar nicht so viel mehr zu sagen, einfach weil ich glaube, wir sonst zu keinem anderen Thema mehr kommen. Wie bei allen anderen Sachen, die Dosis macht das Gift. Die ein, zwei Studien, die irgendwann mal rausgefunden haben, dass Süßstoffe krebserregend sind, ungesund sind etc., da wurden Mengen zugeführt, die, ich habe es mal umgerechnet, ich habe es nicht mehr ganz genau auf dem Kopf, aber ich glaube 120 Cola-Flaschen am Tag müsste man zu sich nehmen oder so, jeden Tag, um auf diese Menge zu kommen. Das heißt, wenn man einmal hier und da ein Zero-Getränk nimmt, ob es eine Cola Zero ist oder ob da irgendwo bei Nocco und Co. ein Süßstoff zugesetzt ist, da braucht man sich wirklich keine Gedanken machen.
Das heißt, um Kalorien dann einzusparen, wäre das an der Stelle tatsächlich eine gute Idee.
Definitiv, ja. Was noch interessant ist dazu, gerade bei Kalorieneinsparen, auch da weiß man, dass es relativ große Unterschiede gibt, wie die Leute darauf reagieren. Also da gibt es dann noch quasi das nächste Thema, macht jetzt allein der süße Geschmack von Süßstoffen in Anführungsstrichen entweder süchtig oder zumindest wirkt das ganz appetitanregend. Und da weiß man, dass insgesamt man unterm Strich weniger Kalorien zu sich nimmt, wenn man sich die Studien anguckt, also wenn man wirklich auf diese Diätvarianten zurückgreift. Und dann die Studien, die sich das Ganze mal ein bisschen genauer angeguckt haben, was die Leute darauf reagieren, ist sehr unterschiedlich. Also da gibt es dann Leute, die sagen, oh, wenn ich jetzt was Süßes schmecke, dann esse ich danach auch wieder mehr Süßes. Das gibt es in der Praxis. Aber im Durchschnitt findet das weniger häufig statt, als dass wir sagen, wir sparen damit Kalorien ein.
Und das ist auch völlig egal, ob wir jetzt Sucralose oder Aspartam oder was auch immer haben oder Xylit oder was es alles gibt.
Ja, also die sind alle relativ gut erforscht. Lustigerweise, die natürliche Variante mit Stevia hat eine deutlich geringere Toleranzgrenze als sowas wie Aspartam, was ja quasi so den schlechtesten Ruf hat. Also da kann man eigentlich mit am meisten tolerieren. Aber ist in der Praxis unrelevant. Also das sind alles, wie gesagt, Mengen, die wir zu uns nehmen. Und das ist auch wirklich gut erforscht. Und nein, da steckt auch nicht nur die Zuckerindustrie hinter, sondern das sind unabhängige Forschungskomitees, die das Ganze bewerten, wo man sagt, da braucht man sich keine Gedanken machen.
Klasse, dann haken wir das an der Stelle mal ab und verweisen da wirklich auf deinen Instagram-Kanal @athletecoach. Da könnt ihr euch dann die einzelnen Posts auch zu ansehen oder wahrscheinlich bei dir auch auf der Website. Ne? Ich habe ein ganz, ganz großes Thema, was Silvan und ich unbedingt anbringen wollen, und zwar Supplements im Allgemeinen, Supplements für Performance, dass wir darüber einmal sprechen und ganz gezielt zu Beginn vielleicht über Koffein. Wir waren ja gerade auch schon bei der Cola zum Beispiel. Die hat natürlich auch Koffein. Wie sieht es mit Koffein in Bezug auf Leistungsfähigkeiten aus? Also sowohl im Ausdauersport als auch im Kraftsport. Was muss man da unterscheiden?
Also grundsätzlich ist Koffein ein sehr, sehr effektives Supplement in nahezu jeder Sportart, muss man sagen. Das unterscheidet sich von sehr, sehr vielen Supplements. Die meisten wirken sehr sportartenspezifisch. Koffein hat tatsächlich positive Auswirkungen bei der Ausdauerbelastung, beim Krafttraining, bei der anaeroben Belastung, also sowas wie Intervalltraining oder kurze Sprints. Und wo es nicht ganz so gut wirkt, da können wir dann vielleicht nochmal hinten dran, wenn die Zeit reicht, drauf eingehen, ist sowas wie sportspezifische Skills oder Fähigkeiten. Also man kann jetzt dadurch nicht unbedingt seine Dreierwurfquote erhöhen. Also da hört es dann quasi so ein bisschen auf. Aber bei den anderen Sachen wirkt Koffein sehr, sehr effektiv.
Okay, stärker beim Ausdauersport als beim Kraftsport? Gibt es da Unterschiede?
Ja, also wenn wir das jetzt mal rein prozentual uns angucken, dann ist tatsächlich der Performance-Effekt im Ausdauerbereich durchaus um einiges höher. Das sind vielleicht nur, mag zwar nicht so viel klingen für den Laien, aber beim Kraftsport sind es in der Regel so 1 bis 2% Leistungssteigerung, im Ausdauerbereich eher so 2 bis 4. Das ist das Doppelte. Wenn man das dann mal in die Zeiten umrechnet beim Ausdauersport, dann kann 1 bis 2% relativ viel ausmachen. Also das ist schon ein relativ großer Unterschied. Und spannend dabei ist, dass tatsächlich auch beim Ausdauersport selber man nochmal weiß, dass je länger die Ausdauerbelastung, desto effektiver wirkt das Koffein. Also bei dem Ironman-Athleten wird Koffein effektiver wirken als bei einem 10-Minuten-Watt.
Weiß man, woran das liegt?
Ja, das weiß man auch, woran das liegt. Das hat grundsätzlich was mit dem Wirkmechanismus über Adenosin zu tun. Also Adenosin ist mehr oder weniger einfach ein Abbauprodukt von ATP, Adenosintriphosphat. Also dafür steht ja ATP. Und ATP steht für 3 Adenosin oder Phosphatmoleküle. Und wenn wir das abgebaut haben, das heißt, je mehr Energieverbrauch wir haben beim Sport, desto mehr Adenosin fällt eben an. Und Adenosin bewirkt quasi beim Körper eine ermüdende Wirkung. Und das Koffein blockt die Adenosinrezeptoren und hat dadurch indirekt einen hemmenden Effekt gegen die Müdigkeit. Also wenn wir viel Adenosin da haben, würden wir uns müde und schlapp fühlen. Und da das Adenosin eben an die eigenen Rezeptoren nicht so effektiv andocken kann, weil Koffein diese belegt, fühlen wir uns weniger müde. Zusätzlich ist es so, dass wir dann eben auch nochmal bestimmte Ausschüttungen der Neurotransmitter wie Adrenalin, Noradrenalin, also bestimmte Endorphine haben. Die haben dann auch nochmal einen zusätzlichen Effekt. Das ist eher so das, worum man sich dann so akut fit fühlt und dieser aufpushende Effekt. Das heißt, streng genommen hat Koffein einmal einen aufpushenden Effekt und einen schützenden Effekt gegen die Müdigkeit bei länger anhaltenden sportlichen Belastungen.
Ich finde es cool, dass wir jetzt den großen Kreis schließen, weil wir haben dieses Thema Adenosin und Koffein schon in dem Podcast auch besprochen und da mal ein eigenes Thema draus gemacht und du schließt jetzt quasi den Kreis und bringst es zurück und erklärst, warum das jetzt bei langen Ausdauersportarten dadurch nochmal effektiver ist als beim Krafttraining. Das ist echt cool. Macht es, Jörn, macht es einen Unterschied, aus welcher Quelle wir das Koffein beziehen? Also ob wir das jetzt aus dem Kaffee holen oder aus den Energy Drinks oder aus einem Tee?
Kurz gesagt, nein. Aber der Teufel liegt im Detail. Also wenn wir jetzt einen Kaffee trinken und der hat 100 Milligramm Koffein, was so ein guter Durchschnittswert ist bei einem großen Kaffee, und eine Koffeintablette nehmen mit 100 Milligramm oder einen Energy Drink mit 100 Gramm Koffein, dann wirken die komplett identisch. Das weiß man relativ gut. Das ist auch ein Studiendesign, das kann man relativ einfach und effektiv aufziehen und wurde mehrfach getestet und belegt. Das Problem ist allerdings, dass die Koffeinkonzentration in Kaffee sehr, sehr, sehr stark schwanken kann. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ein normaler Kaffee hat einen Koffeingehalt von knapp 100 Milligramm, dann sagt das nichts oder erzählt das nicht wirklich die Story, dass der Wert zwischen 25 Milligramm und 200 Milligramm schwanken kann. Und das ist natürlich eine riesengroße Spannweite und natürlich hat das dann auch was mit der Effektivität zu tun. Und das Ganze variiert nicht nur zwischen Kaffeesorte A und Kaffeesorte B, sondern man weiß jetzt, wenn man die gleiche Kaffeesorte nimmt und also jetzt quasi nur den Starbucks-Kaffee nimmt, dann kann das mit Ernte A und Ernte B oder Packung A und Packung B, Röstung, die Sonnenzufuhr, wann das Ganze geerntet wurde, das alles hat Auswirkungen darauf und verändert letzten Endes den Koffeingehalt. Für die Leistungsfähigkeit oder die Effektivität, was ja deine Frage war, macht es also im Endeffekt oder kommt es nur darauf an, wie viel Koffein wir zu uns nehmen. Und jetzt stellt sich in der Praxis die Frage, wie wichtig ist uns, dass wir die Menge halt sehr, sehr streng kontrollieren. Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen Wettkampf und ich möchte mit meinem Coach vorher abgesprochen, getestet, ich möchte 200 Milligramm zu mir nehmen, dann macht es vielleicht Sinn, das Ganze in Tablettenform zu machen oder zu sagen, ich nehme 100 Gramm Milligramm über eine Tablette zu mir und trinke darüber dazu noch einen Kaffee. Ob der Kaffee jetzt 100 Milligramm Koffein hat, 75 Gramm oder 125 Milligramm, das ist dann vielleicht nicht ganz so wichtig, weil wir über die Tablette das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, abgesichert haben. Wenn wir jetzt im Trainingsalltag sind und wir trinken einfach nur einen Kaffee eher als Genussmittel und sagen, ja, dann habe ich vielleicht einen kleinen pushenden Effekt oder eben auch nicht. Ich nehme vielleicht 75 Gramm Milligramm Koffein zu mir oder 150. Das ist mir dann im Endeffekt nicht ganz so wichtig. Dann spricht da überhaupt nichts gegen. Das heißt, ich mache das in der Praxis mit meinen Athleten so. Ich sage, wenn jetzt eine ganz wichtige Trainings- oder Wettkampfphase ansteht, sagt, wir haben irgendwie eine Peak-Woche, wo die Belastung extrem groß ist, dann empfehle ich schon das Umsteigen auf Koffeintabletten, einfach weil wir da eine bessere Kontrolle haben. Aber ganz normal im Trainingsalltag, ich sag mal zu 80%, wenn wir jetzt nicht in einer absoluten Peak-Woche sind, dann spricht doch überhaupt nichts dagegen, einfach einen normalen Kaffee, einen doppelten Espresso oder etc. vom Training zu trinken. Oder gar nichts, ne? Also muss auch keiner Kaffee trinken, muss man ja auch ganz klar sagen.
Genau, oder derjenige sagt eben, er liebt den Geschmack von irgendeinem Energy Drink oder sowas. Da würde mich jetzt auch an deiner Stelle, von deiner Meinung her auch interessieren, was sagst du denn zu den anderen Inhaltsstoffen, die noch in solchen Energy Drinks mit drin sind?
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen spezifizieren? Also wirklich alles oder nur das, was in die Richtung Koffein oder Aufpushen etc. geht?
Tatsächlich jetzt im Allgemeinen, wenn wir mal drauf eingehen, was in so einer, also in so einem Energy Drink, da sind natürlich die verschiedensten Vitamine mit drin, dann kommt das Koffein ja meistens aus so einer Guarana-Quelle oder sowas. Und insgesamt die Zusammensetzung von so einem Energy Drink sieht natürlich ganz anders aus als das, was in einem Kaffee drin steckt. Wie bewertest du das? Also von einem Gesundheitsstandpunkt aus vielleicht eher sogar?
Also ich sag mal so, für den Sportler vorm Training, wenn das vielleicht nicht wirklich zweimal am Tag ist, dann kann man das definitiv machen. Also ja, da ist ja auch häufig viel Zucker beigesetzt. Das tolerieren die Sportler ja, wie besprochen, schon ganz gut. Die Vitamine tun nichts Gutes, aber auch nichts Böses. Also ob wir die jetzt dann mit dem Energy Drink haben, ja oder nein, ist relativ egal. Dann haben wir neben normalen Koffein häufig auch Guarana-Koffein. Das ist einfach nur eine Koffeinvariante, die deutlich langsamer aufgenommen wird und nicht so einen starken Peak hat. Da muss man dann vor allem aufpassen oder noch stärker aufpassen, mit den Auswirkungen auf den Schlaf, einfach weil natürlich die Abbaurate des Koffeins deutlich langsamer ist. Und dazu kommt dann natürlich häufig noch sowas wie grüner Teeextrakt oder L-Arginin, L-Citrullin, das heißt bestimmte Aminosäuren, die gegebenenfalls einen durchblutungsfördernden Effekt haben. Und das kann im schlimmsten Fall schon mal dazu führen, dass sich jemand wirklich nicht gut fühlt, der Bluthochdruck zu doll ansteigt, der Augendruck ansteigt. Das kann vorkommen, ist glücklicherweise in Deutschland und in der EU so weit reguliert, dass man sich da normalerweise keine Gedanken machen muss. Wenn man in die Staaten geht, sieht das schon ganz anders aus. Also da muss man wirklich bei den Energy Drinks vorsichtig sein. Da sind die Konzentrationen von Koffein, Guarana, den einzelnen Aminosäuren, die ich jetzt eben genannt habe, in Kombination einfach nochmal deutlich, deutlich höher. Und das kann dann auch wirklich dazu führen, dass man sich nicht wohlfühlt. Und gibt es vereinzelt auch Fälle, nicht nach einem Energy Drink, aber dann irgendwie nach mehreren, dass bestimmte Leute auch im Krankenhaus gelandet sind.
Dann ist es ja vielleicht ganz gut, dass es in Deutschland so gut reguliert ist und wir uns da keine Gedanken drüber machen müssen. Na?
Genau, also das ist vielleicht so die einfache Message dahinter. Ich denke mal, in der Praxis, was da wichtiger ist, ist wirklich die potenzielle negative Auswirkung mit dem Schlaf, weil auch einfach von der Deklarierung solche, dann eben das nicht als reines Koffein gehandhabt werden muss, wenn dann da nochmal ein grüner Teeextrakt etc. draufsteht. Und dann denkt man so, ja, das hat ja vielleicht nur 50 Gramm Koffein, das kann ich mir dann ja nochmal 18 Uhr Training irgendwie gönnen. Und dann ist das aber eben das gesamte Package dann irgendwie doch nochmal ein bisschen aufpushender, als man sich das vielleicht gedacht hat oder erhofft hat. Und dann hat man eben gegebenenfalls negative Auswirkungen, was sowohl die Schlafqualität angeht, als auch gegebenenfalls die Möglichkeit oder die Fähigkeit, überhaupt einzuschlafen.
Wo machst du da aus deiner Erfahrung das Time Cap? Also ab welcher Uhrzeit sagst du, okay, wir konsumieren jetzt weder Kaffee noch Energy Drink, gerade auch jetzt mit Bezug auf die Schlafqualität dann nachts?
Spannende Frage und gar nicht so einfach zu beantworten. Aus dem Grund, dass man weiß, dass die Individualität, was sowohl den aufpushenden Effekt als auch die Abbaurate des Koffeins sehr, sehr individuell ist. Das heißt, Person A und Person B, die um 15, 16 Uhr vielleicht einen starken Kaffee oder so einen Energy Drink zu sich nehmen, da mag Person A überhaupt gar keine Probleme haben, um 22 Uhr, 21 Uhr von mir aus sogar einzuschlafen und auch wirklich einen guten Tiefschlaf zu haben. Und bei Person B ist das ein Riesenproblem. Das ist tatsächlich relativ lustig, weil das bei mir und meiner Freundin so ist. Also ich kann relativ spät gut Kaffee trinken. Und meine Freundin, die muss um 14 Uhr aufhören. Einfach, weil sie genetisch gesehen, also da sind die Enzymkonzentrationen zum Abbau des Koffeins deutlich geringer, deutlich schlechter sind. Und deswegen sollte man das in der Praxis einfach vorsichtig antesten. Also einen großen Kaffee, der sollte in der Regel, sechs Stunden zwischen dem Konsum und der Bettgehzeit liegen. Ne, das ist so eine ganz guter Richtwert. Da weiß man, dass das quasi so die Grenze ist zu, ja, länger als, also alles, was über 6 Stunden liegt, das können die Leute ganz gut vertragen. Und 6 Stunden und weniger hat tatsächlich im Durchschnitt noch negative Auswirkungen auf die Schlafqualität.
Ja, und auch die Individualität unterschätzen dann eben viele, wie du das ja gerade schon angesprochen hast, wie es dann eben doch extrem schwankt an der Stelle. Als allerletzten Punkt, du hast gesagt 200 Milligramm, als du es in Bezug auf den Sport erwähnt hast, ist das eine generelle Empfehlung, die du rausgibst?
Nein, in der Regel sollte Koffein immer in Relation zum Körpergewicht stehen. Das heißt, anstatt von absoluten Werten, wie jetzt 200 Milligramm, macht es mehr Sinn zu sagen, ich nehme 2, 3 oder 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu mir. Das heißt, ein kräftiger männlicher Athlet verträgt ein bisschen mehr, beziehungsweise braucht auch ein bisschen mehr, um einen wirklich positiven Effekt zu spüren, während, ich sag mal, die etwas weniger schwerer weibliche Athlet, der braucht von der absoluten Menge etwas weniger. Und deswegen sollte das in Relation zum Körpergewicht gesetzt werden. Ich denke mal, ein guter Startwert, um das Ganze, ich sag mal, anzutesten, wenn man das wirklich mal bewusst mit dem Performance-Hintergrund quasi machen möchte, sind so 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine etwas pessimistischere, also bei der niedrigeren Einnahmeempfehlung. Aber da weiß man dann eben, da kann man dann eben mal gucken, wie man darauf reagiert. Vielleicht bewusst darauf achten, was eben auch die Schlaf- oder die Fähigkeit angeht, einzuschlafen danach. Und dann kann man sich mal vortasten bis so 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist, ich sag mal, so ein ganz guter Richtwert für die meisten als Obergrenze. Man weiß, bis zu 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht kann man in der Regel problemlos einnehmen. Was jetzt wirklich starke Nebenwirkungen angeht, wird sogar 9 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht angegeben. Das ist aber nur, weil da keine, ich sag mal, in irgendwelchen Studien extreme Nebenwirkungen drinstehen, heißt das nicht, dass ich das gleichzeitig empfehle. Ne? Das heißt, also meinen Athleten, da liegen die Empfehlungen zwischen 2 und 5 Milligramm. Ich fange bei 2 Milligramm vorsichtig an und gehe in der Regel bis auf 4 hoch, wenn die Sportlerin das gut vertragen. Im Ausnahmefall sind es mal 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber das ist auch eher die Ausnahme.
Und wahrscheinlich auch eher weniger, wenn sie dann besonders spät trainieren, nehme ich an.
Genau, dann wird es komplett auch weggelassen. Man darf nicht vergessen, dass das Ganze auch nur ein Zusatz ist. Es ist kein Muss, auch wenn es ein Supplement, was gut wirkt. Wenn wir kein Profi-Leistungssportler sind, dann stehen auch einfach Sachen wie Lebensqualität, und dazu ist einfach die Schlafqualität bei unserem heutigen Stresslevel extrem, extrem wichtig. Würde ich als deutlich wichtiger einstufen, als jetzt, ich kann meine Cindy-Friend-Time um, keine Ahnung, 10 Sekunden verbessern. Das steht dann für mich in keinem Verhältnis. Und das sollte man als Coach dann einfach auch individuell abwägen.
Ganz genau. Und ich freue mich, dass du unser und das, was wir in unserem Podcast besprochen haben, da haben wir nämlich wirklich eine Koffeinfolge auch gemacht, dass wir das jetzt zu großen Teilen durch dich auch nochmal bestätigt bekommen. Und wir haben aber noch ein paar andere Supplements jetzt noch nicht besprochen und die wir auch noch gar nicht so richtig im Podcast erwähnt haben. Zum Beispiel das Kreatin, Beta-Alanin und Sodium-Bicarbonat. Und sowas wie Fischöl. Das wären jetzt nochmal Themen, auf die wir gerne mit dir eingehen würden. Also, erster Punkt. Kreatin ist so, wenn es um Kraft- und Muskelaufbau geht, mit das meiststudierte Supplement. Widersprich mir, wenn ich falsch liege. Und es gibt eigentlich kaum Nebenwirkungen, aber definitiv sehr viele positive Effekte. Kannst du uns einmal kurz erläutern, wofür man das Kreatin überhaupt verwendet? Und liege ich vielleicht falsch mit meiner Aussage, dass es da keine Nebenwirkung gibt?
Nee, liegst du absolut richtig. Also es steht zwar bei manchen Ärzten tatsächlich auch immer noch in Anführungsstrichen auf der roten Liste, das macht was ganz Schlimmes, aber man weiß wirklich durch viele, viele lange Studien, über ein Jahr, mehrere davon, die dann in Meta-Analysen zusammengefasst wurden, dass man sich da über, ist ja meistens mit der Leber- oder Nierengesundheit einhergeht, wirklich, wirklich keine Gedanken machen muss. Es sprengt, glaube ich, jetzt den Rahmen zu erklären, warum das so ist. Das können wir vielleicht nochmal, falls es nochmal zu einem zweiten Interview kommen würde, irgendwann aufgreifen, oder Leute, die es interessiert, sollen mich anschreiben. Aber ja, es ist sehr sicher und es ist auch sehr effektiv. Die Funktionalität oder der Mechanismus, der dahinter steckt, findet über den Energiestoffwechsel statt. Vielleicht die meisten Leute wissen ja, dass ATP quasi unsere universale Energiesubstrat oder andere Energieträger ist. Das heißt, alles, was wir in Energie zu uns nehmen, Kohlenhydrate, Fettsäuren, wird letzten Endes in ATP umgewandelt. Und wir haben tatsächlich einen ganz, ganz, ganz kleinen Speicher von ATP in unserer Muskulatur. Aber der ist wirklich winzig, winzig klein. Und danach müssen die ATP-Speicher wieder aufgeladen werden. Und ATP, da steht das T für Tri, also 3, und das P für Phosphat. Das heißt, wir haben 3 Phosphatgruppen. Und beim Abbau dieses ATPs, also wenn wir quasi ATP in Energie umwandeln, dann haben wir statt den 3 Phosphatgruppen nur noch 2. Und wir brauchen quasi, um das ATP wieder aufzuladen, eine neue Phosphatgruppe. Und da kommt das Kreatin ins Spiel, denn der eigentliche, in Anführungsstrichen, Wirkstoff ist gar nicht Kreatin, sondern, deswegen ist es wichtig zu nennen, Kreatinphosphat. Und Kreatin ist quasi, wenn man so möchte, nur ein Transportmittel oder liefert quasi dem Körper diese zusätzliche Phosphatgruppe, um aus dem ADP, wo wir dann zwei Phosphatmoleküle haben, wieder ATP regenerieren können. Und durch eine langfristige Kreatinzufuhr haben wir eine erhöhte Speichersubstrat quasi von diesen Phosphatgruppen und können dadurch ATP schneller wieder aufladen und können in Belastungen, die wirklich beim absoluten Maximum sind, das heißt, wir reden von Sprinten, bei Krafteinheiten vielleicht 5 Wiederholungen und weniger etc. Oder Intervalltraining, da können wir das absolute Leistungslimit einfach etwas länger aufrechterhalten.
Warum müssen wir das jetzt supplementieren? Warum können wir das nicht einfach über die Ernährung aufnehmen? Also ganz normal.
Können wir tatsächlich auch. Also man weiß tatsächlich, dass, also Kreatin, das ist immer auch so lustig, wenn Ärzte sagen, dass das ungesund ist und schädlich für was auch immer, dass wir Kreatin in relativ hohen Mengen tatsächlich auch über die Nahrung zu uns nehmen, zumindest wenn wir keine Vegetarier sind, das heißt primär In Fleisch kommt das Ganze vor. Und man weiß tatsächlich auch, dass, also es gibt ja auch das Thema der Non-Responder im Kreatin, dass die Leute, die sehr viel Fleisch essen, dass Kreatin dort weniger effektiv wirkt, weil wir einfach schon mehr über die Nahrung zu uns nehmen. Umgekehrt bedeutet das oder weiß man, dass Veganer eine deutlich effektiver oder eine höhere Effektivität haben, was die Kreatinsupplementierung angeht, weil einfach die Zufuhr über Nahrung deutlich niedriger ist.
Und daran liegt es auch schlussendlich, dass wir Non-Responder und Responder haben, in Anführungszeichen. Oder gibt es da noch andere Gründe?
Das ist neben der Muskelfaser oder der Verteilung der Muskelfasern, da gibt es ja quasi die ausdauernden Fasern, also die Slow Twitch, Fast Twitch und bei den Fast Twitch dann nochmal die 2A und 2X-Fasern. Und die 2X-Fasern sind diejenigen, die halt wirklich bei der absoluten maximalen Intensität beansprucht werden. Und wenn die genetisch gesehen bei einer Person in relativ geringen Anzahl vorkommen, dann macht es eben auch, kann man sich ja auch logisch herleiten, nicht wirklich viel aus, wenn man jetzt für diese Fasern noch mehr Energiesubstrat quasi zu sich nimmt, weil wenn sie eh schon wenig vorhanden sind. Also wenn jemand genetisch gesehen einfach der absolute Ausdauersportler ist, dann wäre das ein weiterer Grund oder erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Non-Responder von Kreatin ist.
Ein richtig guter Punkt, ja. Wenn du jetzt entscheiden musst bei jemandem, wie hoch die Dosierung sein sollte, man kennt das mit diesem klassischen 5 Gramm am Tag. Machst du da auch einen Unterschied nach Körpergewicht?
Nein, mache ich nicht. Also bei den 5 Gramm ist ein wirklich guter Sicherheitspuffer mit drin. Das heißt, man weiß, dass es nicht schädlich ist. Man weiß, dass sowohl Frauen als auch schwere Männer gut damit abgedeckt sind. Und damit ist das Ganze eigentlich auch schon erledigt, weil man sollte es zumindest als Coach manchmal auch wirklich einfach halten. Und wenn nicht notwendig, das Ganze in Relation zum Körpergewicht zu setzen und irgendwelche komplizierten Formeln oder Umrechnungsgeschichten rauszuhauen, dann kann man es auch einfach bei einer 5 Gramm Empfehlung belassen.
Kannst du das jedem von unseren Zuhörern empfehlen? Also auch jedem, der jetzt gerade nicht im Leistungssport aktiv ist?
Nee, die brauchen es eigentlich auch nicht. Ja, es gibt mittlerweile tatsächlich Studien, die festgestellt haben, dass zum Beispiel nach Gehirnerschütterung oder bei bestimmten anderen Erkrankungen, tatsächlich auch sowas wie Parkinson, also Gehirnerkrankungen, weil wir tatsächlich auch eine Kreatinspeicher im Gehirn haben und es dort zu Veränderungen kommt, dann gibt es mittlerweile Studien, die positive Effekte auch gezeigt haben. Bin ich selber gespannt, was die nächsten Jahre bringt, aber die aktuellen Erkenntnisse sind sehr vielversprechend. Aber wenn man nicht in diese Kategorie fällt und kein, ich sag jetzt mal, Sportler ist, der im Kraftbereich unterwegs ist, dann kann man auf Kreatin getrost verzichten.
Und wenn man jetzt nicht drauf verzichtet, dann ist es egal, ob wir ein Monohydrat oder irgendeine andere Form vom Kreatin zu uns nehmen, oder was würdest du da empfehlen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass Monohydrat die beste Variante ist, auch wenn es irgendwie langweilig klingt und schon am längsten da ist. Es hat tatsächlich die höchste Konzentration von weit über 90%, die genaue Anzahl habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber über 95%, glaube ich. Und alle anderen Geschichten, irgendwelche Salzformen oder Esterformen, haben eine deutlich geringere Konzentration. Und ich sag mal, ich nenne es wirklich jetzt mal Pseudostudien, die gesagt haben, dass diese Kreatinformen effektiver sind, wurden dann von der Supplementindustrie so getrickst, also die wurden nicht direkt manipuliert, aber da wurden eben Messparameter herangezogen, die nicht wirklich aussagekräftig sind. Also da wurde dann nicht die Kreatinfunk oder die Kreatinphosphatkonzentration im Muskel gemessen, sondern zum Beispiel im Blut oder im Magen und nicht gemessen, was halt in der Muskulatur ankommt. Und da weiß man wirklich, Kreatinmonohydrat ist das Effektivste, es ist das Günstigste, also das Kosteneffektivste. Kein Grund, auf irgendwelche teureren anderen Varianten zurückzugreifen.
Da kann man also, braucht man der Profitgier der Supplement-Hersteller nicht unbedingt hinterherrennen, sondern bleibt einfach bei den Basics sozusagen.
Genau, manchmal ist Oldschool besser.
Beta-Alanin und Sodium-Bicarbonat. Ich glaube, das zweite, das kennen viele gar nicht. Aber jetzt geht es um die Pufferkapazität der Zelle. Wofür braucht man die beiden und was ist da der große Unterschied?
Also beide haben einen relativ ähnlichen Mechanismus, was die Funktion angeht. Du hast es selber schon angesagt, eine Pufferfunktion. Es klingt erstmal relativ kompliziert, ist aber in der Praxis relativ einfach. Wenn wir eine anaerobe Belastung haben, in der Regel sind das Belastungsdauern zwischen 1 bis 4 Minuten bei maximaler Belastung. Da ist dann zwar nicht der Energiestoffwechsel zu 100% anaerob, aber hat zumindest einen Anteil und ist teilweise leistungsentscheidend. Und bei diesen anaeroben Belastungen, da werden sogenannte säurebildende Wasserstoffionen vom Körper freigesetzt. Und die haben Hemde oder können die enzymatische Aktivität von bestimmten Enzymen im Kohlenhydratstoffwechsel hemmen und dadurch die Energiebereitstellung bei dieser maximalen Intensität verringern. Und da kommen jetzt eben diese beiden Supplements ins Spiel. Die können diese Anhäufung der säurehaltigen Ionen auffangen, abpuffern. Und dadurch können wir etwas länger bei maximaler Intensität, was in dem Fall bedeutet, verbesserte Energiebereitstellung durch die anaerobe Glykolyse aufrechterhalten und können dadurch, so zumindest die Hoffnung, eine verbesserte Leistungsfähigkeit erzielen. Der Unterschied zwischen, ich glaube, die deutsche Übersetzung ist tatsächlich Natriumbicarbonat, also Sodium Bicarbonate ist tatsächlich die englische Variante, ist das, was ich gerade genannt habe. Also Natriumbicarbonat wirkt außerhalb der Zelle und wirkt quasi einen Gradienten, was den pH-Wert angeht. Das heißt, wir haben außerhalb der Zelle quasi einen alkalischen Input aufgrund des Bicarbonates und können dadurch die Säureionen werden dadurch, um das Gleichgewicht zwischen innerhalb und außerhalb der Zelle aufrechtzuerhalten, schneller abtransportiert aus der Zelle. Und dadurch können wir eben diese anaerobe Glykolyse länger aufrechterhalten.
Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, wir fahren vielleicht mit einer maximalen Intensität auf dem Rad, bestimmtes Tempo für 35 Sekunden, und wenn wir jetzt Beta-Alanin oder sorry, das Natrium-Bicarbonat zuführen, dann könnten wir das vielleicht auf 37 Sekunden ausweiten. Also ein bisschen länger die Geschwindigkeit halten.
Es geht wirklich um die Länge nach hinten raus, also nicht unbedingt, dass wir jetzt die maximale Geschwindigkeit nach oben hin verbessern können. Also wir laufen dadurch jetzt nicht unbedingt, was den schnellsten Wert angeht, schneller, sondern einfach nur, wir können unsere maximale Geschwindigkeit etwas länger aufrechterhalten. Ähnlich letzten Endes wie Kreatin, nur bei einer anderen Belastungsdauer.
Und das Beta-Alanin, das wirkt eben umgekehrt jetzt, sagtest du in der Zelle oder außerhalb beim Beta-Alanin?
Das sollte man auch den Zusatz zu nennen. Also man kann sich als Laie merken, Beta-Alanin wirkt in der Zelle. Wenn man es ganz genau nimmt, Beta-Alanin selber macht eigentlich gar nichts, sondern Beta-Alanin selber wird nur als limitierender Faktor in der Carnosinherstellung zugenommen. Carnosin ist letzten Endes dann die Puffersubstanz, die in der Zelle wirkt und gar nicht das Beta-Alanin selber. Aber Beta-Alanin führt eben dazu, wenn wir es länger zu uns nehmen, und das ist der ganz große Unterschied zwischen Natriumbicarbonat und Beta-Alanin. Wir müssen Beta-Alanin mindestens 4 bis 6 Wochen zu uns nehmen, damit wir wirklich Resultate erwarten können oder sehen können, während wir beim Natriumbicarbonat wirklich nach einmaliger Einnahme in der Regel schon positive Effekte erzielen können. Es wird mittlerweile empfohlen, so eine Mini-Ladephase von 1, 2 Tagen vorher zu machen, um auf der sicheren Seite zu sein. Aber es gibt ausreichend Studien, die auch sagen, ja, auch bei einmaliger Einnahme wirkt das Ganze. Und bei Beta-Alanin ist jetzt eben das Spannende, viele nehmen das eben wirklich so einmalig vorm Workout ein, häufig auch in sogenannten Pre-Workout-Boostern.
Es kribbelt dann so schön.
Genau, das Kribbeln hat tatsächlich gar nichts mit der Wirkung zu tun, das ist auch nochmal ganz spannend. Und es muss aber wirklich täglich eben auch an den Rest-Days eingenommen werden und über 4 bis 6 Wochen, bis man überhaupt einen Effekt irgendwie erwarten kann. Und da muss man dann auch wirklich sagen, Beta-Alanin ist ja auch nicht das allergünstigste Supplement, also zumindest wenn man erst nach 4 bis 6 Wochen halt eine Wirkung erwarten kann. Da muss man sich dann eben als zumindest Freizeitsportler schon auch hinterfragen, inwieweit das Ganze das wert ist, dass man vielleicht, gutes Beispiel von dir, halt statt 35 Sekunden jetzt 37 Sekunden maximale Intensität auf dem Fahrrad fahren kann. Das ist dann eben schon ein relativ hoher Preis, den man dafür zahlen muss.
Total. Ich meine, wir hatten das beide im Ernährungscoaching damals auch besprochen und über die zwei Sachen geredet. Ich würde das ganz kurz an der Stelle noch anbringen wollen. Das Beta-Alanin, das ist mir persönlich immer extrem schwer gefallen, das zu konsumieren, weil, wie du schon sagst, man muss das über 4 bis 6 Wochen mindestens zu sich nehmen, damit es überhaupt irgendwas bringt. Und man hat aber immer dieses extrem starke Kribbeln, beziehungsweise nicht jeder hat das so stark und man kann es natürlich auf kleinere Dosen aufteilen. Aber es ist auf jeden, also man braucht Überwindung dafür, um das hinzukriegen. Und beim Natriumbicarbonat ist es dann wiederum so, das ist ja im Grunde genommen Backpulver. Das verträgt ja auch nicht jeder. Also da gibt es ja eine sehr, sehr große Quote an Leuten, die das vom Magen her gar nicht hinbekommen, ne?
Ja, also das kann man sich allein ja vom Namen schon so vorstellen. Also Backpulver ist, glaube ich, nichts, was jemand so pur erstmal essen wollen würde.
Eben, ja.
Das heißt, allein da ist die Hürde schon relativ groß. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Man kann es tatsächlich einfach in Wasser rühren und runterexen oder eben in Kapseln abfüllen, wobei man da wirklich sehr viele Kapseln zu sich nehmen muss. Also da ist auch die Menge, die man zu sich führen muss, nicht ganz so gering. Und man macht das mittlerweile halt so, dass man die Dosis aufsplittet auf bis zu 4 Einheiten am Tag, damit eben die Magentoleranz höher ist und man sagt dazu definitiv was trinken und essen, sodass es nicht ganz auf leeren Magen eingenommen wird und dann wird es deutlich besser vertragen. Aber ja, grundsätzlich einer der Supplements mit definitiv höherer Nebenwirkungsrate, gerade was eben die Magen-Darm-Verträglichkeit angeht. Und würde ich jetzt auch nicht, ich sag mal, dem Freizeitsportler empfehlen, der jetzt nur dreimal zum CrossFit geht, sondern wirklich nur den Leistungssportler. Und da würde man sagen, okay, wir testen das mal vorsichtig im Training an mit einer niedrigen bis mittelhohen Dosierung und dann tasten wir uns vorsichtig an die optimale Dosierung hoch und gucken, wie die das Ganze bekommt. Und dann kann man überlegen, das Ganze, das ist eben dann der Vorteil von dem Natriumbicarbonat, auch gezielt einzusetzen. Weil das ist eben auch so, wenn wir jetzt sagen, okay, das Ganze, ich habe jetzt vorhin so die zeitliche Belastung von 1 bis 4 Minuten in den Raum geworfen oder man könnte auch beim Intervalltraining machen. Das kommt halt beim CrossFit auch nicht ganz so häufig vor, muss man sagen. Ne? Und dann sollte das eben auch wirklich gezielt nur zu den Einheiten eingesetzt werden, wo es das Ganze Sinn macht.
Die Verkaufszahlen tatsächlich, weil du gerade auch CrossFit ansprichst, die sind im CrossFit extrem hochgeschossen. Silvan und ich haben das vorhin schon besprochen. Matt Fraser hat jetzt nach seinem Beenden der Karriere, hatte er ein Interview, ich glaube, das war mit Joe Rogan. Und da wurde er auch zu seinen Ernährungsgewohnheiten und den Supplements befragt. Und zwei Sachen, die sind so richtig herausgestochen. Und zwar erstmal, dass er nach dem Training immer einen Snickers isst und Cola trinkt. Das war das Erste, was die Leute nicht glauben konnten. Aber das Zweite ist, dass Matt Fraser auf Beta-Alanin schwört und seitdem sind die Verkaufszahlen tatsächlich im CrossFit-Bereich richtig nach oben geknallt. Also auch wenn es sich vielleicht für jeden gar nicht so sehr lohnt, aber ja, das ist Marketing, oder?
Ja, lustiger Zufall, dass er jetzt seine eigene Marke mit hat, ne?
Ach so, okay. Ja, nee.
Man darf nicht vergessen, es ist ja auch noch eine ganze Menge Training, die dazugehört. Es ist nicht nur das Supplement.
Und man muss auch ganz klar sagen, also nur weil er darauf schwört, einmal heißt es nicht, dass es was bringt.
Richtig, ja.
Zumindest rein physiologisch. Und was man auch nicht vernachlässigen kann, sollte, ist, wenn er dann wirklich meint, er schwört da drauf, ist der psychologische Effekt. Das heißt, es kann ja durchaus auch sein, dass, wenn ich jetzt die Wirkungsdauer oder die Effektivität von einer Belastungsdauer von 1 bis 4 Minuten angesprochen habe, dass durch allein durch das Kribbeln, was ich eben schon erwähnt hatte, überhaupt nichts mit der Wirkungsweise zu tun hat, sondern eher eine kleine Nebenwirkung ist, dass das quasi die Leute so aufhypt und sagt, oh ja, jetzt bin ich ready und kann Gas geben. Und über den Zusammenhang quasi einen
Placebo-Effekt,
potenziell ja, leistungsfördernden Effekt hat. Ja, Placebo wird gerade im Supplement-Bereich, glaube ich, häufig unterschätzt von vielen Leuten.
Hast du das mal probiert, Silvan? Beta-Alanin?
Nur einmal im Pre-Workout-Booster. Und mir hat das wirklich, es hat so stark gekribbelt. Also ich habe sowieso extrem reagiert, weil ich wenig Koffein insgesamt konsumiere. Und bei mir war die Wirkung vom Booster eher so, dass ich eine halbe Stunde danach dann wirklich auf dem Boden saß und halt
und nur so einen
Tunnel hatte. Und einfach, also der Kopf hat gekribbelt und ich konnte mich halt nicht mehr aufs Training konzentrieren. Es war also eigentlich nicht die Wirkung, die ich haben wollte.
Und eigentlich wollte Silvan nur Handstände machen.
Also ich bin tatsächlich jemand, also es ist schon ein Weilchen her, dass ich das eingenommen habe. Das war noch so zu meiner Bodybuilding-Zeit quasi. Und ich hatte auch das Kribbeln und ich bin einer der wenigen Leute anscheinend, ich fand es total geil, also ich bin da total drauf abgefahren und mich hat das total heiß aufs Training gemacht und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob ich es damals richtig eingenommen habe, also täglich oder nur vor dem Training, weiß ich gar nicht mehr, wäre eigentlich spannend zu wissen, aber das war vor meiner Studiumszeit und habe halt irgendwas online gelesen und dachte, ja, probiere ich mal. Und ja, da war bestimmt auch ein gutes Stück Placebo bei mir mit dabei.
Naja, ist ja auch völlig in Ordnung. Wenn der Placebo-Effekt funktioniert, dann ist das okay. Ist bloß ein bisschen schade um das Geld natürlich, wenn man da jetzt viele, viele Euros ausgibt. Eine haben wir noch, ein Supplement, das wir beide unbedingt mit dir besprechen wollten. Und zwar ist es das Fischöl. Denn Fisch, oder was heißt Fischöl, kann ja auch Krillöl sein, eigentlich Omega-3-Fettsäuren. Wir haben über Fette vorhin schon gesprochen, aber gerade bei Omega-3-Fettsäuren ist es so, die sind im Supplement-Markt absolut angekommen seit einigen Jahren. Und auch da gibt es kontroverse Haltungen zu. Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Sollte man das supplementieren?
Die hat sich tatsächlich ein bisschen geändert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Und das liegt einfach daran, dass mehr und mehr Studien in dem Bereich rausgekommen sind. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass im Ausdauerbereich man nahezu keine positiven Effekte erwarten sollte. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ja, wir laufen jetzt dadurch schneller. Die Effektivität, was im Performance-Bereich angeht, von den Omega-3-Fettsäuren, insbesondere DHA und EPA, das sind quasi die Fettsäuren, die letzten Endes in der Regel dahinter stecken. Es gibt noch andere Omega-3-Fettsäuren, deswegen kann man das manchmal noch explizit so nennen. ist, dass sie entzündungshemmend wirken. Das ist definitiv so. Und durch diesen Effekt sollen sie sich positiv auf die Regeneration auswirken. Und insbesondere, was den Muskelkater angeht. Und das ist tatsächlich auch so. Da gibt es zumindest mittlerweile nicht Unmengen an Studien, aber mehr als zwei, die relativ robust und gute Studiendesign haben und gesagt haben, ja, da ist ein Effekt zu erwarten. Und ich erinnere mich auch, dass ich mit dir, Hendrik, damals ein Gespräch hatte. Das klingt erstmal so gut, aber nehmen wir quasi dem Körper nicht letzten Endes die Grundlage, die Adaption, die dahinter steckt. Denn Trainingsprozesse werden eben auch durch Entzündungsprozesse hervorgerufen und der Körper reagiert letzten Endes mit einer Adaption auf zellulärer Ebene darauf. Nehmen wir dem Körper nicht die Grundlage, uns dem Trainingsstimulus anzupassen, wenn wir jetzt eben diese entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen. Und meine Antwort damals war eher etwas kritisch, einfach weil es, außer dass sie gegebenenfalls sich positiv aus dem Muskelkater auswirken, man eben relativ wenig weiß auf Geschichten wie zum Beispiel jetzt den Muskelaufbau oder so. Und da weiß man eben mittlerweile, die Effekte sind durchaus auch eher positiv. Und deswegen würde ich meine Meinung zumindest dahingehend ändern, dass ich sage, ja, tendenziell kann man dieses Supplement durchaus auch chronisch zu sich nehmen. Die große Frage ist dabei allerdings immer die Dosierung. Also es ist ein riesengroßer Unterschied, ob man jetzt seinen normalen Bedarf, der irgendwie bei, ich hoffe, der Wert stimmt, den ich im Kopf habe, knapp, was ich 300 Milligramm oder sowas nicht zu sich nimmt, oder ob man jetzt Konzentrationen zu sich nimmt, die in den Studien verwendet wurden, nämlich zwischen 2 und 4 Gramm. Und das ist ein großer, großer Multiplikationsfaktor, der dazwischen liegt. Und diese ganz großen oder höheren Konzentrationen, die würde ich eben nach wie vor eher punktuell einsetzen, wenn ich sage, okay, wie sind die langfristigen Adaptionen, sind mir nicht ganz so wichtig. Das heißt, es ist mir nicht so wichtig, ob ich jetzt, keine Ahnung, von dem einen Enzym oder von dem einen Molekül irgendwie ein bisschen mehr habe oder sogar vielleicht auch ein bisschen mehr Muskelaufbaueffekt habe, sondern ich will wirklich rein auf die Recovery-Schiene gehen, wie es zum Beispiel bei Wettkämpfen der Fall ist, wo ich sage, ja, ich habe jetzt als CrossFitter, wie wir das damals besprochen haben, 2 bis 3 Tage, wirklich 3 bis 4 Workouts, immer Muskelkater, weil man wirklich 110% gibt, dann würde ich das nach wie vor auch höher dosiert einsetzen. Da gibt es auch noch einige andere Kandidaten mittlerweile da, die waren, glaube ich, als wir damals darüber gesprochen haben, noch gar nicht so gut erforscht, die auch mittlerweile eine relativ gute Effektivität aufweisen, was die Studienlage angeht. Und da könnte man rein theoretisch neben den Omega-3-Fettsäuren auch sowas wie Kirschsaftkonzentrat, also bestimmte oder als Oberbegriff sekundäre Pflanzenstoffe zurückgreifen. Da sind dann Kirschsaftkonzentrat, Granatapfelkonzentrat, Kakao, Kurkuma. Da gibt es dann halt, wie gesagt, verschiedene Wirkstoffe, die grundsätzlich vom Wirkmechanismus aber ähnlich wirken, einfach weil sie entzündungshemmend wirken und den Heilungsprozess beim Muskelkater etwas abkürzen.
Es ist immer so die Frage, wenn etwas entzündungshemmend wirkt, ob es eher in Anführungszeichen die Entzündung unterstützt, also diese ablaufende Reaktion irgendwie mit beschleunigt im positiven Sinne oder eben diese Phase einfach unterbricht und somit ja eine Verlängerung sogar des Heilungsprozesses hervorruft, ne? Also,
das sind ja auch Dinge, die wir auch mit der Wundheilung schon besprochen haben, weißt du?
Ja, ganz genau. Ein Thema auch, das beim Eisbaden zum Beispiel eine Frage ist.
Oh ja, Eisbaden. Spannend. Also ich bin gerade dabei, ist einer meiner großen Projekte, so ein sehr großes Recovery-Modul quasi rauszubringen, was man quasi buchen kann, so eine Art Online-Kurs einfach. Und da werden auch so Sachen wie Eisbaden mit aufgenommen. Und da weiß man eben, ja, ähnlich wie bei anderen Sachen, dass es sich zwar auf die akute Regeneration positiv auswirkt, aber sowas wie die Muskelproteinsynthese halt negativ.
Ganz genau, das ist der Punkt, warum man kritisch bleiben muss, ne? Ja.
Genau, also ich würde zum Beispiel keinem Leistungssportler empfehlen, nach jeder Trainingseinheit ins Eisbad zu hüpfen. Und wenn man dann mal die CrossFit-YouTuber so ein bisschen durchklickt, dann macht das gefühlt jeder Zweite. Das ist echt unglaublich.
Ja, die fallen schon in diese Getränkeboxen ja immer rein nach jedem Workout.
Stimmt.
Die voll bis oben hin mit Eis sind und sich da komplett reinlegen und die Arme und
beim Wettkampf ist das vielleicht auch in Ordnung zwischen den Workouts, ne?
Genau, beim Wettkampf ist es halt eben nochmal was anderes, aber es gibt ja, was ich, ob Josh Bridges oder Matt Fraser, die haben dann halt irgendwie alle ihr eigenes Eisbad, weil sie sagen, ja, ich fühle mich danach besser und das subjektive Empfinden ist auch besser, aber es kann eben bestimmte muskuläre Adaption tatsächlich verschlechtern. Das wissen viele Sportler nicht und deswegen sollte man meiner Meinung nach das Ganze sehr gezielt und bewusst einsetzen und eben nicht täglich nach jeder Trainingseinheit. Bei dem Omega-3 bin ich mittlerweile tatsächlich etwas weniger kritisch, weil es Studien gibt, dass wenn man nur Omega-3 nach dem Training zu sich nimmt, ich meine, es gibt noch keine Kombination mit einer Proteinquelle, das wäre jetzt halt quasi so die nächste Phase, um das Ganze nochmal so ein bisschen abzurücken von der Robustheit, was die Studieneffektivität angeht, dann weiß man, dass tatsächlich der Muskelaufbau insgesamt besser ist, wenn man Omega-3 zu sich nimmt. Und daraus kann man halt so ein bisschen schließen, dass der Effekt auf die muskulären Adaptionen nicht so ganz schlimm sein kann. Weil sonst würde eben halt entweder gar kein Muskelaufbau oder ein verschlechterter Muskelaufbau stattfinden. Deswegen habe ich da jetzt so ein bisschen meine Meinung revidiert, aber würde zumindest die Megadosen, also Megadosen ist übertrieben, die erhöhten Dosierung von 2 bis 4 Gramm, die würde ich nach wie vor auch einfach für den Wettkampf aufheben, um so ein bisschen die Effektivität auch einfach da aufrechtzuerhalten.
Und für den Normalo bleiben wir dann bei so 1 Gramm vielleicht am Tag.
Definitiv, genau. Das ist eine relativ gute Empfehlung. Also spricht auch überhaupt nichts dagegen, Omega-3 zu sich zu nehmen. Ganz im Gegenteil, es ist definitiv Sinnfettsäuren, die von vielen Sorten zu wenig eingenommen werden. Die haben positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Wobei man auch da sagen sollte, sie machen den gesunden Menschen nicht noch gesünder. Das darf man auch nicht vergessen. Und meistens sind es leider die Leute, die schon sehr gesund sind, die sie einnehmen, und die Leute, die es am meisten bräuchten, die haben noch nie was von Omega-3 gehört, das darf man auch nicht vergessen. Aber ansonsten ist 1 Gramm eine sehr gute Empfehlung.
Perfekt. Dann schließen wir damit auch mit dieser Empfehlung das Supplement-Register ab für heute. Und ich glaube, Silvan, du stimmst mir zu, wenn ich sage, wir haben extrem viel jetzt abgearbeitet. Und es ist vielleicht eine gute Idee heute, wenn wir es dabei jetzt gleich belassen und wenn wir alle anderen Community-Anliegen und was es nicht noch gibt und das Gesundheitsthema, weil da gibt es natürlich auch noch einige andere Fragen, die wir ganz sicher dann herausfiltern für dich, dass wir die nochmal in einem anderen Podcast stellen. Vielleicht hast du ja nochmal Lust, vorbeizukommen. Uns wird es auf jeden Fall freuen, Jörn.
Ja, sehr gerne. Hat mir auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht. Ich persönlich finde es tatsächlich immer eher positiv und angenehm, wenn man viel Redezeit bekommt, weil dann muss man sich nicht ganz so abkürzen und da kommt vielleicht irgendwas falsch rüber. Lieber irgendwas vielleicht mal einmal oder mehr erwähnen als einmal zu wenig oder einen Zusatz mehr als weniger. Und deswegen, wie gesagt, freut mich, dass ich bei euch vorstellig werden konnte, dass wir so viel gequatscht haben und gerne nochmal und gerne auch auf die persönlichen Fragen der Follower von euch. Das ist natürlich auch immer schön, wenn man Leuten dann gezielt auch weiterhelfen kann und nicht nur allgemein ins Blaue quasi allgemeine Ernährungsthemen abdeckt.
Absolut. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es Wahnsinn war, wie tief wir in das Rabbit Hole so mit dir einsteigen durften und das für viele sehr, sehr guter Input nochmal war, gerade auf Dinge, die dann auch vielleicht bei uns nochmal so einen Kreis geschlossen haben, also auch auf vorherige Folgen dann zurückgreifen. Das war wirklich großartig.
Das möchte ich genauso auch stehen lassen, da hat Silvan absolut recht. Jetzt, Jörn, die Frage, wie können dich Leute finden? Wie können sie sich bei dir vielleicht für ein Ernährungscoaching interessieren oder für ein Seminar von dir? Wo findet man dich?
Genau, also du hast es, glaube ich, ganz am Anfang schon mal erwähnt. Man findet mich unter dem Kürzel Athlete Coach, wobei da so ein kleines Wortspiel dabei ist. Das heißt, es wird nicht wie das Wort Athlete, also der Athlet, geschrieben, sondern LEAT. Also da ist das englische Wort Eat für Essen mit drin. Vielleicht einfacher, wenn ihr das sonst im Podcast verlinkt oder so.
Das kommt auf jeden Fall in die Shownotes.
Genau, da bin ich sowohl bei Instagram runter zu finden, als auch auf meiner Webseite. Und ja, da sind eigentlich alle Infos zu finden, sowohl zu mir, so ein bisschen zu meiner Coaching-Philosophie. Gibt für alle Leute ein kostenloses Infogespräch an. Und ja, wenn auch ein anderer Coach einfach mal eine Frage hat oder so, auch da helfe ich eigentlich in der Regel immer weiter, zumindest wenn es die Zeit zulässt, bin ich da mal sehr offen für einen Austausch, weil mir es auch einfach wichtig ist, dass man den Leuten hilft und nicht einfach nur auf Kommerz aus ist und viel Geld zu machen, sondern das ist mir immer ja ein großes Anliegen, dass man der Industrie und die Leute, die das Herz an der richtigen Stelle haben und versuchen, das Beste rauszuholen, dass man die eben auch unterstützt.
Super Einstellung. Silvan und ich gehen da, glaube ich, konform, wenn wir sagen, du bist eine richtig, richtig gute Ansprechperson für den Fall. Also wenn da jemand Interesse hat, auf jeden Fall bei Jörn melden. Und in diesem Sinne, Jörn, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und an alle Zuhörer, unbedingt nächste Woche wieder einschalten, wenn es dann an andere spannende Themen geht. Also von mir ein bis bald.
Vielen Dank, Jörn. Auch noch um diese Uhrzeit, ist jetzt 11:15. Wir gehen jetzt alle mal ins Bett. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
abonniert uns auf den Social Media Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Macht's gut, bis dahin.